Tiertraining Talk, der Podcast für Zwei- und Vierbeiner.
Herzlich willkommen zum Tiertraining Talk, dem Podcast für Zwei- und Vierbeiner. In der heutigen Folge geht es um das Thema Nasenarbeit. Ich bin Pia Gröning, die Moderatorin dieses Podcasts und gleichzeitig recht lange schon als Hundetrainerin tätig. Und dadurch, dass ich Jagdhunde habe, liegt mir das Thema Nasenarbeit natürlich besonders am Herzen und ist auch die Beschäftigungsform schlechthin, mit denen ich meine jetzigen Hunde und natürlich auch deren Vorgänger sehr gerne beschäftige. Meine eigenen Hunde sind in allen vorgestellten Sparten, also die Sparten, über die wir gleich sprechen, vielseitig ausgebildet. Und ich habe zu dem Thema auch einen DVD rausgebracht. Und in meinem Buch Spiele und Action für Jagdhunde kommt das Thema Nasenarbeit natürlich auch nicht zu kurz. Nasenarbeit ist für Hunde relativ naheliegend, weil im Gegensatz zu uns ist die Nase für den Hund ein sehr wichtiges Sinnesorgan oder sagen wir mal im Vergleich ein Sinnesorgan, was der Hund mehr nutzt als wir. Wenn man das vergleicht, also sozusagen die Fakten zur Hundenase, dann ist es tatsächlich auch so, dass wir als Mensch ca. 10 Quadratzentimeter Riechschleimhaut haben und der Hund 170 Quadratzentimeter Riechschleimhaut. Und pro Riechzelle hat der Hund 100 mal mehr einzelne Riechzellen im Vergleich zum Menschen. Und logischerweise ist dann auch das Riechhirn im Verhältnis zum restlichen Gehirn des Hundes deutlich größer als bei Menschen im Vergleich. Endel Kwam, eine bekannte Buchautorin und Referentin zum Thema Nasenarbeit, schreibt in ihrem Buch Spurensuche, dass der Hund problemlos, natürlich wenn er entsprechend ausgebildet ist, zwei spezielle Sandkörner in einem 500 Meter langen, 50 Meter breiten und 50 Zentimeter tiefen Sandareal suchen und letztendlich auch finden kann. Und ich finde, dieses Beispiel zeigt so ein bisschen, dass wir uns überhaupt nicht vorstellen können, wozu der Hund letztendlich mit seiner Nase fähig ist. Und wie bei uns auch, ist natürlich, wenn man in etwas gut ist, macht man das natürlich auch gerne. Somit ist Nasenarbeit normalerweise für jeden Hund geeignet. Man kann, indem man in den verschiedenen Sparten auswählt, für den Hund Varianten wählen, wo er sich viel bewegen muss oder auch wo er sich körperlich nicht so anstrengen muss. Und dementsprechend ist das für ganz junge Hunde, für ganz alte Hunde, für Hunde mit körperlichen Gebrechen und aber auch natürlich für normale Hunde, die topfit sind, eine Möglichkeit, diesen Sport auszuüben. Es gibt eine klitzekleine Einschränkung. Meiner Erfahrung nach in Bezug auf die Entwicklung von Jagdverhalten kann die Kategorie Spurensuche, wenn man die in bestimmten Altersphasen recht intensiv betreibt, eventuell dazu führen, dass der Hund mehr Jagdverhalten entwickelt bzw. effizienter jagen gehen kann. Das heißt, es gibt in der Regel einen recht kleinen Prozentsatz an Hunden, die, wenn sie als junger Hund zum Mantrailer ausgebildet werden oder auch andere Formen der Spurensuche besonders intensiv betreiben, dann recht gut das auch für auf Wild anwenden können. Natürlich weiß man nie letztendlich, ob der Hund sich nicht genauso entwickelt hätte mit demselben Talent, wenn er nicht gefördert worden wäre. Trotzdem zeichnet sich das so ein bisschen ab, gerade vor allen Dingen bei den Hütehunden, wie zum Beispiel Australian Shepherd und auch Border Collie, dass sich auf den Anti-Jagd-Seminaren immer mehr solche tummeln, die relativ früh auch mit dem Mantrailing als Sportart vertraut gemacht wurden. Das heißt, ich gehe inzwischen dazu über, dass ich so in den ersten 3 Lebensjahren Mantrailing oder auch Spurensuche allgemein nicht unbedingt als Hobby empfehle, beziehungsweise den Hundebesitzern mit auf den Weg gebe, wenn sie damit anfangen, dass sie einfach den Hund in den kommenden Wochen etwas intensiver beobachten sollen, ob sie den Eindruck haben, dass er sein neu erworbenes Wissen halt nicht nur für Menschenspuren einsetzt, sondern eventuell auch sich ein bisschen mehr beginnt und vor allen Dingen systematischer für Wildspuren zu interessieren. Dann sollte man das Training nämlich abbrechen und erst mit circa 3 Jahren, wo sich das Jagdverhalten dann bis zum Maximum ausgeprägt hat, erst wieder aufgreifen. Finde ich persönlich auch nicht so dramatisch, weil es ganz viele andere tolle Möglichkeiten im Bereich der Nasenarbeit und natürlich auch jenseits der Nasenarbeit gibt, um Hunde zu beschäftigen. Und mir ist natürlich auch klar, dass es auch nur um einen kleinen Prozentsatz geht. Es gibt auch genügend Hunde, die durch Mantrailing, durch Spurensuche eine bessere Beziehung zu ihrem Besitzer aufbauen, also die Bindung stark gefördert wird. Die Hunde lernen eventuell auch Wildspuren, zumindest im Rahmen der Sportart, dann auszublenden oder sogar auch echtes Wild. Und eventuell werden da gerade bei den Jagdhunderassen auch Bedürfnisse kanalisiert, sodass der Hund im Alltag auch insgesamt leichter zu handeln ist. Das heißt, das ist bitte nicht als Pauschalaussage zu verstehen, dass man mit Hunden unter 3 Jahren keine Spurensuche oder kein Mantrailing machen soll. Aber wie gesagt, es gibt einen kleinen Prozentsatz an Hunden, meistens Hunde, die schnell auch im Training Verhaltensketten bilden, die halt bei Frühförderung der Spurensuche diese auch auf Wildspuren ausweiten und dann im Alltag meistens nicht mehr gut abgeleint werden können, beziehungsweise wesentlich schwieriger sich das Gehorsamstraining zum Freilauf hin dann gestaltet. Ich möchte euch gerne ein bisschen was zu den gängigen Kategorien der Nasenarbeit erzählen. Und zwar haben wir da zum einen die sogenannte Stöber- oder auch Flächensuche. Dann gibt es die Spurensuche und die Geruchsunterscheidung. Fangen wir einfach mal mit der Geruchsunterscheidung an. Das, was zum Beispiel Hunde beim Zoll leisten oder auch in polizeilichen Einsatz, zum Beispiel Drogenspürhunde oder auch Sprengstoffsuchhunde, die haben eine Form von Geruchsunterscheidung gelernt. Und zwar, dass sie spezielle Düfte suchen und anzeigen sollen. Im Bereich der Geruchsunterscheidung tun sich immer weitere Felder auf. Es gibt inzwischen, zumindest in den umliegenden Ländern, immer mehr Trüffelsuchhunde. Deutschland ist, glaube ich, das einzige Land, wo man die Trüffel nicht ernten darf. Aber ansonsten Schweiz und Frankreich und Co., da darf man dann, wenn der Hund die Trüffel gesucht hat oder gefunden hat, auch sie dann entsprechend mitnehmen. Somit hat der Hund einen sehr praktischen Nutzen. Aber auch im Bereich der Gesundheit, zum Beispiel Diabeteswarnhunde, lernen im Prinzip eine Geruchsunterscheidung. Es gibt Hunde, die die Schimmel in den Wänden aufspüren und anzeigen. Es gibt sogar Hunde, die Hautkrebs feststellen können und anzeigen können. Und ganz vieles mehr. Für, unseren Alltag unterscheiden wir meistens im Rahmen der Geruchsunterscheidung zwischen 2 Varianten. Zum einen der Target-Duftsuche. Das heißt, dass der Hund einen bestimmten Duft lernt zu suchen. Meistens werden zum Beispiel Backaromen wie Vanille oder Orange oder Zitrone oder sowas verwendet. Oder auch Teesorten wie zum Beispiel Kamille. Und der Hund lernt dann diesen einen bestimmten Duft zu suchen und auch anzuzeigen. Und dann kann man diesen Duft in die anderen Suchbereiche integrieren. Man kann dann zum Beispiel mit diesem Target-Duft Wasserspuren legen. Das erkläre ich gleich noch im Bereich der Spurensuche ein bisschen mehr. Man kann einen Baum mit diesem Target-Duft besprühen und dann soll der Hund halt den Baum suchen, der zum Beispiel nach Vanille riecht und auch entsprechend anzeigen. Er kann lernen, einen Tannenzapfen, den man mit diesem Vanilleduft besprüht hat vorher, aus ganz vielen anderen Tannenzapfen herauszusuchen und so weiter. Die zweite Variante ist das Memory. Das heißt, in dem Fall bekommt der Hund einen Duft gezeigt und soll dann genau diesen Duft suchen. Da liegen dann zum Beispiel 5 verschiedene Teesorten und dann zeige ich dem Hund eine Sorte, vielleicht Kamillentee, und dann soll er aus diesen 5 verschiedenen Teesorten den Kamillentee raussuchen und entsprechend anzeigen. Und dann zeige ich ihm im nächsten Durchgang den Pfefferminztee. Und dann soll er diesmal den Pfefferminztee suchen und anzeigen. Und das funktioniert dann halt wie ein Memory-Spiel. Also er kriegt oder darf an einem Duft anriechen und soll dann genau exakt diesen Duft suchen. Das nennt man Konzeptlernen. Das ist etwas anspruchsvoller, dem Hund beizubringen. Das ist eine super schöne Möglichkeit für lange Winterabende oder auch, wenn der Sommer ein bisschen auf sich warten lässt. Aber auch letztendlich für heiße Tage, weil der Hund zwar mental gut ausgelastet wird, aber für diese Art des Trainings sich körperlich nicht so wahnsinnig anstrengen muss, also im Sinne von viel Rennen. Allerdings sollte man nicht unterschätzen, dass bei solcher Form der Nasenarbeit die Körpertemperatur steigt und der Hund unbedingt ziemlich viel Wasser zur Verfügung haben muss, damit die Nasenschleimhaut feucht bleibt und er diese Nasenarbeit überhaupt leisten kann. Eine Kategorie, die sich bei den allermeisten Hunden im Rahmen der Geruchsunterscheidung automatisch ergibt, ist natürlich die Eigengeruchsunterscheidung. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal ausprobiert habt, dass wenn da mehrere Kastanien liegen oder auch mehrere Tannenzapfen im Wald, dass ihr einen einzelnen mal hochnehmt, so ein bisschen durch die Hände reibt und dann wieder unter die anderen drunter mischt, also einfach wieder reinwerft in den Haufen der Tannenzapfen. Die allermeisten Hunde, wenn man sie dann auffordert, uns was zu bringen, werden nicht wahllos irgendeinen Tannenzapfen aufheben, sondern genau den Tannenzapfen raussuchen, den wir zuletzt halt in der Hand gehabt haben. Und das ist dann bereits auch schon eine Geruchsunterscheidung und eine wunderbare und ganz, ganz simple Beschäftigung für unterwegs, wo der Hund aber wirklich ziemlich viel Spaß dran hat. Gut, ich denke, das waren soweit die wichtigsten Aspekte bei der Geruchsunterscheidung. Letztendlich, wie gesagt, kann man das dann kombinieren mit der Spurensuche und man kann das auch sehr schön mit der Flächensuche kombinieren. Oder was Spurensuche und Flächensuche sind, da kommen wir gleich noch zu. Vielleicht noch eine Anmerkung. Es gibt eine ganz, ganz tolle Sportart zum Thema Geruchsunterscheidung. Die ist hier in Deutschland noch nicht so bekannt. In den USA gibt es die hingegen schon länger, nämlich das Hürdenrennen mit Geruchsunterscheidung oder auch Scent Hurdle Racing genannt. Das funktioniert relativ ähnlich wie Flyball. Das heißt, man hat 4 Hürden. Und statt der Ballmaschine steht halt hinter diesen 4 Hürden ein Kasten, wo 4 Hanteln drauf liegen. Und auf einer dieser Hanteln befindet sich der eigene Geruch. Also eine dieser Hanteln riecht nach dem Menschen des Hundes und letztendlich auch nach dem Saba des Hundes. Und die anderen 3 Hanteln hat der Mensch halt niemals angefasst. Und dann wird der Hund über diese 4 Hürden vorangeschickt, soll die richtige Hantel raussuchen und dann diese Hantel auch wieder über die 4 Hürden zurückapportieren. Das Ganze macht man sehr gerne als Mannschaftssport mit 3 weiteren Teams, also insgesamt sind es 4. Und die wiederum treten auf 2 parallel stehenden Hürdenbahnen gegen eine andere Mannschaft an. Da geht es dann auf Zeit und natürlich auch auf Fehlerfreiheit. Das ist ein wunderbarer Sport, der ganz vielen Hunden total viel Spaß macht Und wenn euch das näher interessiert, da habe ich auch eine DVD zu rausgebracht. Und die findet ihr entweder als Online-Kurs bei Tiertraining TV oder halt auch kaufbar als DVD. Und natürlich gibt es auch bei YouTube, um schon mal so einen ersten Eindruck zu kriegen, das ein oder andere Video, um sich so ein Rennen mal anzuschauen. Gut, dann kommen wir mal zum Thema Spurensuche. Generell als Anmerkung, normalerweise findet die Spurensuche ausschließlich an der Leine statt, an einer 5 bis 10 Meter langen Leine. Und das macht sie häufig beliebt bei Besitzern von jagenden Hunden oder auch Hunden, die aus anderen Gründen nicht abgeleint werden können. Und bei der Spurensuche hat der Hund einen Startpunkt und es gibt ein Endziel. Und zu diesem Endziel führt halt eine Spur hin. Und das macht einen vom Gelände her normalerweise ziemlich flexibel, weil der Hund lernen kann natürlich sowohl quer durch den Wald, über Waldwege, über Felder, Wiesen, Parkanlagen, aber halt auch über Asphalt diese Spuren zu verfolgen. Und es ist ein bisschen das Prinzip Schnitzeljagd. Und das macht ja nicht nur Hunden Spaß, sondern uns Menschen natürlich in der Regel auch. Das heißt, auch das ist wieder ein Erlebnis und ein Sport, wenn man den gemeinsam mit seinem Hund macht, der für die Bindung zwischen Mensch und Hund normalerweise eine super Geschichte ist. Da gibt es als Kategorie die sogenannten Wasserfährten. Meistens macht man Wurstwasserfährten, die dann an sich schon interessant für den Hund riechen. Das heißt, man löst zum Beispiel etwas Leberwurst in heißem Wasser auf oder man nutzt aus den Wienerle-Wurstgläsern das Wasser und verdünnt das noch mit klarem Wasser. Oder man kann auch getrockneten Pansen in Wasser einlegen und oder Entenherzen kochen oder was auch immer und das Wasser verwenden. Hauptsache, das Wasser riecht halt attraktiv. Und das füllt man dann in eine Flasche um. Gerne diese Marathonläuferflaschen, die so einen ja, speziellen Verschluss haben, wo man etwas filigranere Spuren mitgießen kann. Und dann kann man halt mit diesem Wasser eine Spur legen, zum Beispiel um ein Auto herum oder um ein Haus herum oder sowas. Und am Ende der Spur wird dann die Belohnung abgelegt, wonach das Wasser riecht. Das heißt, wenn ich das mit Leberwurst angesetzt habe, dann liegt am Ende ein großer Klecks Leberwurst. Wenn ich das mit Wienerle-Wasser gemacht habe, dann liegt da ein Stückchen Wienerle, mit Pansenwasser ein Stückchen Pansen und so weiter. Und meistens ist es so, dass der Hund beim allerersten Durchgang, wenn man ihm diese Spur zeigt, zwar interessiert ist, aber ja natürlich nicht weiß, was wir von ihm möchten. Und dann kämpft man sich so ein bisschen gemeinsam bis zum Ende durch. Und der Hund macht dann halt die Erfahrung, okay, die Spur hat nicht nur nach Leberwurst gerochen, sondern am Ende wartet auch Leberwurst auf mich. Das steigert normalerweise stark die Motivation, sodass der Hund bereits bei der zweiten Spur schon etwas systematischer diese Spur suchen wird. Man kann dann Schwierigkeitsgrade einbauen im Sinne von, dass man das Wasser nicht mehr so intensiv macht, dass die Spur länger wird oder dass man eventuell auch nur noch mit diesem Wasser die Spur tropft, ähnlich wie bei der Schweißarbeit, die Jagdhunde vollrichten. Und ja, das ist eine super schöne und meistens auch relativ ruhige Form der Spurensuche, die man ganz leicht umsetzen kann und halt sogar vor der Haustür. Man muss dafür noch nicht mal ins Grüne fahren. Und wenn der Hund gelernt hat, einen Tagetduft zu suchen, bleiben wir bei dem Vanillebeispiel, dann kann ich natürlich auch aus Vanille eine Wassermischung anfertigen und dann statt mit Futter diese Spur mit dem Vanillewasser legen. Für diejenigen, die vielleicht sagen, oh, mein Hund soll möglichst nicht vom Boden irgendwie was fressen. Und dann liegt halt am Ende dieser Vanillespur auch irgendwas Interessantes. Wie gesagt, wenn der Hund nicht vom Boden fressen soll, dann kann man das ja auch in eine Dose verpacken und wenn der Hund bei der Dose ankommt, dann ihm diese öffnen und ihm die Belohnung überreichen. Auch in dem Bereich der Spurensuche gehört das Suchen der Eigenfährte. Das baut man ganz gerne mit Würstchen an einer Schnur auf. Das heißt, dass man ein Würstchen an eine Schnur bindet und diese halt über den Boden zieht, sodass der Würstchenduft auf der eigenen Spur sich befindet. Und am Ende wird natürlich auch wieder ein Stück Wurst abgelegt. Und so lernen die Hunde relativ schnell, sich für die eigene Fährte seines Besitzers zu interessieren. Und ja, das ist sozusagen die Möglichkeit, ja, fast Mantrailing zu machen, nur dass man halt keine Hilfsperson benötigt, sondern einfach selbst diese Spur legt. Und relativ schnell fängt man dann auch an, dass man dieses Würstchen nur noch kurze Stücke mitzieht oder halt irgendwann gar nicht mehr. Also irgendwann reicht dann die eigene Fährte. Vielleicht kennt ihr noch aus Hundeplatzzeiten die klassische Fährtenarbeit. Und da möchte ich ganz kurz noch auf den Unterschied eingehen. Bei der klassischen Fährtenarbeit, die macht man vor allen Dingen auf Untergründen, wo möglichst vorher niemand langgelaufen ist. Weil bei der klassischen Fährtenarbeit, da stapft man im Prinzip diese Fährte. Und im Gegensatz zur Eigenfährte, wo der Hund vermutlich unsere Hautpartikel vornehmlich sucht, sucht bei der klassischen Fährtenarbeit der Hund die sogenannte Bodenverletzung. Das heißt, wenn wir über weichen Untergrund laufen, dann zerstören wir ja einen Teil des Bodens, auf den wir treten. Und in diesem Zerstörungsprozess bilden sich Gase, die sich zersetzen. Und diese werden dann im Prinzip vom Hund gesucht und vermutlich ein Stück weit vielleicht dann auch zusätzlich noch diese Hautpartikel. Und es ist meistens relativ schwierig, einfach eine Fläche zu organisieren, wo, zumindest hier im Ruhrgebiet, wo in letzter Zeit niemand drüber gelaufen ist, die ich aber wiederum betreten darf. Und da dann halt meine Fährte zu legen. In der Regel wird in der Anfangszeit dann in diese Fährtentritte auch Wurststückchen reingelegt, damit der Hund sich dafür überhaupt interessiert. Und ja, ich persönlich habe immer den Eindruck, dass die Eigenfährte wesentlich leichter zu handeln ist für die meisten Menschen. Und deswegen ist das so unsere bevorzugte Variante der Spurensuche oder der Fährtenarbeit. Im Bereich der Spurensuche gibt es dann natürlich das Mantrailing. Vor 10 Jahren war das noch ziemlich unbekannt hier in Deutschland, aber inzwischen bietet es sozusagen fast jede Hundeschule an. Und man kann es inzwischen auch in den Rettungshundstaffeln häufig professioneller, also mit dem Gedanken zum Ernsteinsatz, betreiben. Wir werden da in absehbarer Zeit auch noch einen einzelnen oder eigenen Podcast zu dem Thema haben mit Dagmar Spillner, die uns dann noch viel mehr zu dieser Sportart erzählen wird. Jetzt sei einfach nur kurz gesagt, dass der Hund beim Mantrailing eine bestimmte Person sucht. Und zwar bekommt er von dieser Person zu Beginn einen Geruchsgegenstand gezeigt. Das kann zum Beispiel ein Feuerzeug sein. Und dann riecht der Hund halt an diesem Feuerzeug und weiß, wer das zuletzt in der Hand gehabt hat und sucht dann die Spur von der Person, nach der das Feuerzeug halt riecht. Und wenn er die Person gefunden hat, soll er die in der Regel auch anzeigen. Im Hobbybereich ist das zum Beispiel häufig das Sitz. Und dann bekommt er natürlich eine riesige Belohnung. Genauso wie bei der Eigenfährte kann man das auf jeden Untergrund machen. Sowohl im Grünen als auch in Wohngebieten oder Gewerbegebieten oder wenn man möchte sogar in der Stadt oder in Gebäuden oder am Bahnhof oder wo auch immer. Und das Ganze hat, wie gesagt, großen Schnitzelsuchencharakter und macht ganz, ganz vielen Leuten und natürlich den Hunden wahnsinnig viel Spaß. Mein Kritikpunkt am Mantrailing ist so ein bisschen, dass die Hunde teilweise echt lange im Auto warten müssen, bis sie dran sind. Und für mich persönlich ist das nicht unbedingt das Ziel, wenn ich mit meinem Hund Spaß haben möchte, dass mein Hund 2 Stunden im Auto sitzt, um dann letztendlich zwischendurch 20 Minuten suchen zu dürfen. Das wäre für mich würde nicht im Verhältnis stehen, aber letztendlich muss das natürlich jeder für sich selbst entscheiden. Ansonsten ist es aber wirklich ein ganz toller Sport, der begeistert, und man kann das auch ernsthaft betreiben. Da sollte man sich dann aber einer entsprechenden Staffel anschließen und beraten lassen, ob man selbst und auch der Hund dafür geeignet ist. Und dann diese relativ lange und intensive Ausbildung halt auch mitmachen. Eine Variante der Spurensuche gibt es noch, und zwar die sogenannten Schlepppferden. Das kommt so ein bisschen auch aus dem Jagdhundebereich. Da wird für die Prüfung totes Wild an eine Schnur gebunden und über den Boden geschleppt. Und am Ende der Spur wird dieses Wild dann abgelegt. Und man will halt überprüfen, ob der Hund fähig ist, diese Spur zu suchen und dann das Wild zurück zu apportieren. Das kann man auch hobbyhaft machen. Da benutzt man dann zum Beispiel eher einen Futterbeutel oder auch ein normales Dummy, was man über den Boden schleppt und dann halt ablegt. Die Schleppfährten sind die einzige Form, wo der Hund freie Spurensuche betreibt. Das hat bei den Jägern einfach den Grund, dass der Hund im jagdlichen Einsatz häufig über unwegsames Gelände laufen muss. Und dann ist er natürlich alleine ohne uns im Schlepptau viel, viel schneller und effizienter, als wenn wir hinten dran hängen würden. Und da er das Wild eh apportieren soll oder halt gegebenenfalls auch durch Bellen anzeigen soll, muss man nicht unbedingt hinten am Hund dranhängen. Und bei der Jagd ist es natürlich auch so, dass das ausschließlich im Grünen stattfindet. Im Gegensatz zum Mantrailing, wo man eher im städtischen Gebiet Leute sucht und dann natürlich allein schon aufgrund des Verkehrs den Hund nicht einfach ohne Leine suchen lassen könnte. Gut, dann haben wir noch eine Kategorie, und zwar die Stöber- oder Flächensuche, oder sie wird manchmal auch die Frei-Verloren-Suche genannt. Und die betreibt man normalerweise ohne Leine, diese Art der Suche. Und das hat den Vorteil einerseits, dass man selbst nicht so besonders sportlich sein muss. Man versteckt die Sache und lässt den Hund dann alleine arbeiten. Es hat eventuell den Nachteil, dass gerade bei der Frei-Verloren-Suche es manchmal vorkommen kann, dass der Hund eventuell während er zum Beispiel eine Fläche nach dem Dummy durchstöbert, eventuell auch auf Wild trifft oder dieses zumindest beunruhigt und dann im schlechtesten Fall eventuell dann auch hinterher rennt. Mit Flächensuche ist gemeint, dass man entweder Motivationsmittel versteckt. Da haben wir zum Beispiel Leckerchen oder auch Spielzeug, dass man zum Beispiel in eine hohe Wiese einfach schmeißt oder halt auf Bäumen versteckt oder unter Laub schiebt oder was auch immer. Und der Hund wartet in der Regel im Bleib, bis man das getan hat. Und dann geht man zum Hund zurück und schickt ihn los und lässt ihn halt alleine letztendlich suchen. Etwas anspruchsvoller kann man das gestalten, indem man dem Hund beibringt, Gegenstände zu suchen. Das ist auch für den Alltag relativ praktisch, wenn man öfter mal zum Beispiel den Klicker verliert oder seinen Schlüssel verlegt oder sein Handy irgendwo liegen lässt oder sowas. Oder auch mal die Leine irgendwo liegen lässt. Dann kann der Hund halt lernen, diese Gegenstände zu suchen und anzuzeigen. Die beliebteste Anzeige ist meistens das Apportieren. Der Hund kann aber auch lernen, im Rahmen dieser Flächensuche sich hinzulegen oder hinzusetzen und damit den Gegenstand anzuzeigen oder ihn zu verbellen. Oder auch uns zum Beispiel abzuholen und dann wieder zu diesem Gegenstand hinzuführen. Diese Art der Suche lässt sich gut auch wieder mit der Geruchsunterscheidung kombinieren. Also dass der Hund den Target-Duft sucht, der irgendwo aufgetragen wurde, oder auch in Memory-Form, dass man zum Beispiel die Teebeutel nicht nur offensichtlich hinlegt, sondern in der gesamten Wohnung versteckt oder im Garten versteckt und der Hund dann vorher gezeigt kriegt und anriechen soll, welchen der versteckten Teebeutel er jetzt zum Beispiel suchen soll. Dafür gibt es übrigens so, so kleine Stofftaschen, handgenäht. Die gibt es zum Beispiel bei uns im Anti-Jagd-Training Online-Shop. Die kann man auch, wenn man sagt, ich will nicht unbedingt Tee verwenden, da kann man natürlich dann auch andere Gerüche hineinfüllen. Und die werden in der Regel von den Hunden relativ gerne apportiert. Und als anderes Hilfsmittel gibt es auch sogenannte Scantboxen. Das sind so Holzboxen, wo Becher drin stehen und dann gibt es im Deckel über jedem Becher ein Loch, wenn man sagt, ich will dem Hund zum Beispiel lieber statt apportieren Platz als Anzeige beibringen oder etwas anderes. Das lernt er mit der Scantbox relativ simpel. Im Dummy-Training, also in der Sportart Dummy-Training, findet man auch die Flächensuche oder Stöbersuche. Hier werden halt auf einer vorher bestimmten Fläche mehrere Dummies reingeworfen und der Hund soll mit hoher Nase diese Dummies suchen, möglichst die Fläche relativ systematisch absuchen, damit er nicht versehentlich eins übersieht bzw. überriecht, wäre wohl eher der richtige Ausdruck. Und und ansonsten, das, was man früher so klassisch unter Rettungshundarbeit verstanden hat, das ist letztendlich auch eine Form der Flächensuche. Und zwar liegt dann auf einer vorbestimmten Fläche eine Person, beziehungsweise sie muss nicht unbedingt liegen, aber sie muss irgendwie hilfsbedürftig wirken, weil das für den Hund sozusagen die entscheidende Optik ist, weswegen er dann diese Person anzeigen wird. Gesund wirkende Menschen soll er halt ignorieren. Das heißt, der Hund lernt im Gegensatz zum Mantrailing bei der Flächensuche keine bestimmte Person zu suchen, sondern ausschließlich nach menschlichem Geruch mit hoher Nase zu suchen. Und wenn diese Person dann dem Opferbild entspricht, dann wird sie angezeigt. Entweder indem der Hund so lange die Person verbellt, bis sein Mensch bei ihm ist, oder zum Beispiel als Bringselverweiser. Das heißt, der Hund hat so ein, zum Beispiel ein Stück Leder oder ein Stück Holz an seinem Halsband befestigt. Und wenn er dann die Person gefunden hat, dann nimmt er dieses Stück Holz in sein Maul und rennt zu seinem Menschen zurück. Und wenn der Mensch sieht, oh, Hund kommt mit diesem Holzstück im Maul, dann weiß er, er hat die Person gefunden oder eine Person gefunden. Und dann lässt er sich von seinem Hund zu dieser Person zurückführen. Das war jetzt einfach so ein kleiner Überblick, was so, sage ich mal, die gängigsten Beschäftigungsformen im Bereich der Nasenarbeit sind. Wenn ihr tiefer in das Thema einsteigen wollt, konkretere Anleitungen haben möchtet etc., dann gibt es, wie gesagt, eine DVD von mir zu dem Thema, die sich Nasenarbeit für jeder Hund nennt. Die ist auch online bei Tiertraining TV natürlich erhältlich. Und in dem Buch Spiel und Action für Jagdhunde sind auch diese Kategorien, die ich genannt habe, nochmal sehr intensiv beschrieben. Und selbst wenn ihr keinen Jagdhund habt, lohnt sich eventuell dann für euch die Anschaffung dieses Buches. Ansonsten, ich hatte schon kurz erwähnt, es gibt natürlich das ein oder andere Zubehör für Nasenarbeit. Das findet ihr in unserem Online-Shop zum Beispiel unter antijagdtraining.com. Wir werden das auch nochmal in die Shownotes einstellen, die verschiedenen Links. Und wenn ihr sagt, ach, ich bin eher der Praktiker, ich würde total gerne mich mal anleiten lassen, beziehungsweise meinen Hund und mich als Team, dann geht das natürlich auch gerne in Form von Seminaren. Da haben wir verschiedene Schnüffeltage mit Schwerpunkten oder auch im Rahmen des Seminars Jagdhunde beschäftigen beziehungsweise jagende Hunde beschäftigen, kommt die Nasenarbeit natürlich auch nicht zu kurz. In diesem Sinne Ja, hoffe ich, dass ihr Lust bekommen habt, mit eurem Hund in diesem Bereich aktiv zu werden. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß beim Ausprobieren. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes freuen oder auch, wenn ihr uns Kommentare hinterlasst. Eine schöne Zeit und bis demnächst.
Dieser Podcast wurde Ihnen präsentiert von tiertraining.tv. Jederzeit und überall trainieren. Und Pfotenakademie Ruhrgebiet, Hundeschule und Seminarzentrum.